Wir fahren jetzt fort in der Betrachtung des Epheserbriefs und haben heute Morgen einen ziemlichen Brocken vor uns, einen wirklich schwierigen Text. Das heißt, es gibt heute Morgen keinen Kuchen, es gibt nur Schwarzbrot. Der Text steht in Epheser 3, 1 bis 13. Deshalb bin ich, Paulus, der gebundene Christi Jesu für euch, die Heiden. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist, dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen lassen hat, wie ich zuvor in wenigen Worten geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib Gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirkung seiner Kraft. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, was die Gemeinschaft des Geheimnisses ist, das von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnisse um euretwillen, die euch eine Ehre sind. Herr, zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Nun mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, nachdem ich den Text in der Predigtvorbereitung gelesen habe, habe ich mich gefragt, ja und? Was soll ich mit dem Text machen? Was ist mit diesem Text zum außergewöhnlich? Warum insistiert denn Paulus so sehr auf dem Umstand, dass auch die Heiden zu Christus gelangen können? Das ist doch jedem von uns klar, dass auch die Heiden zu Christus gelangen können. Sonst wäre ja keiner von uns hier heute Morgen. Wir sind die Heiden, von denen Paulus redet. Jeder von uns weiß das und ist sich dessen bewusst. Ja, und? Haben wir es hier mit einem Text zu tun, über den man schnell hinwegliest, weil man glaubt, ihn längst verstanden zu haben, oder der uns so zur Selbstverständlichkeit geworden ist, dass wir an die Tiefe seines Inhalts noch nicht herangekommen sind? Paulus schreibt seinen Brief an Heidenchristen in Kleinasien. Ein Jude unterbreitet das Evangelium von Jesus Christus Menschen aus einem Lebens-, Denk- und Kulturkreis, dem ein orthodoxer, ein strenggläubiger Jude nicht folgen würde. Er würde sich davon distanzieren. Und so ist es auch weiter nicht verwunderlich, dass Paulus auf seinen Missionsreisen in den Synagogen, die er ja immer zuerst aufgesucht hat, mit seiner Botschaft permanent angeeckt ist, und zwar bei den jüdischen Glaubensgeschwistern. Dennoch predigt und lehrt Paulus immer dasselbe. Jesus von Nazareth, gekreuzigt, gestorben, auferstanden, in den Himmel aufgefahren, sitzt zur Rechten Gottes, weil er der Messias, weil er der Erlöser der Menschen, weil er Gottes Sohn ist. Aber genau mit dieser Botschaft eckt eben Paulus bei den traditionellen Juden an. Dieser gekreuzigte Jesus, den Paulus den erwarteten Messias nennt, ist und bleibt den Juden ein Ärgernis und den philosophiegeschulten Griechen eine Dummheit. Skandalon steht dort. Aber Paulus gibt nicht nach. Er kann nichts anderes verkündigen und er weiß, wovon er redet. Der auferstandene und erhöhte Herr hat den Christenhasser Saulus vor den Toren Damaskus gestellt, ihn zum Halten gebracht, sich ihm zu erkennen gegeben, dann berufen und beauftragt mit allen Konsequenzen. In Apostelgeschichte 9 spricht Jesus über Paulus seine Berufung und seine Beglaubigung aus. Dieser ist mir ein auserwähltes Rüstzeug, dass er meinen Namen trage vor den Heiden und vor den Königen und vor den Kindern Israels. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Und Paulus hat tatsächlich viel gelitten, um Christi willen. Und doch hat er tatsächlich unter allen Umständen Christus verkündigt. Unter allen Umständen. Und so ist es nur folgerichtig, dass Paulus selbst in seiner Gefangenschaft nichts anderes weiß, von nichts anderem reden kann als von diesem Jesus Christus. Und Paulus macht nun den Christen in Kleinasien ganz deutlich, dass das absolut keine Selbstverständlichkeit ist, dass auch sie als Heiden mit hineingenommen werden in das von Gott gewollte und vollendete Heilswerk. Ganz im Gegenteil. Zwei Begriffe fallen in unserem Text, die wir uns genauer ansehen müssen. Erstens Geheimnis und zweitens Offenbarung. Das, was Jesus in Damaskus bereits Ananias, der in Jesu Auftrag Paulus aufsuchen musste, als Botschaft für Paulus mitgegeben hat, war für einen strenggläubigen Juden und genau so ein strenggläubiger Jude, bis zum Fanatismus gehender Jude war ja Paulus, eine solche Botschaft war unvorstellbar. Für einen Juden nicht nachzuvollziehen. Außerhalb der gängigen jüdischen Lehrmeinung entsprach in keiner Weise der Tora, war doch schlicht unerhört. Unerhört. Die Botschaft lautet, durch Jesu kommen auf diese Erde seit Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten gehören nicht nur die Juden zu Gottes Volk, sondern alle, die an Jesu Leiden, Sterben und Auferstehung glauben, wenn der Geist Gottes ihnen Jesus Christus als den Messias, den Sohn Gottes, gezeigt hat. Das ist das Geheimnis, von dem Paulus redet. Es wird zwar im Alten Testament schon davon gesprochen, aber ich glaube nicht, dass die Juden diese Aussage über die Heiden verstanden haben. So sehr sind sie doch dem Gedanken verhaftet, sie allein seien doch Gottes auserwähltes Volk. Und sie sind es bis heute. Nur Gottes Heilsplan geht viel weiter. In Jesus wendet sich Gott allen Menschen zu, nicht nur den Juden. Er wendet sich allen Menschen zu, denen Gottes Geist dieses Geheimnis aufschließt, das in dem verurteilten und hingerichteten Jesus von Nazareth Gott selbst sich zum Opfer für die Menschen gibt, dass nicht die Zugehörigkeit zum Volk Israel, sondern der Glaube an das stellvertretende Sterben des Gottessohns die Gnade der Erlösung bewirkt und ermöglicht. Und dieses Erlösungswerk des dreieinigen Gottes ist bereits vor der Schöpfung beschlossen und geplant und konnte bisher von keinem Menschen verstanden werden. Von den Juden nicht, weil sie doch wussten, dass sie Gottes auserwähltes Volk waren und diesen Exklusivanspruch auch eisern für sich reklamierten. Jahweh war doch der Gott Israels und nur Israels. Und von den Heiden nicht, weil es bis zur Jesu Geburt keine Heidenmission gab. Die Heiden hatten ihre eigenen Götter, waren sich keines geistlichen Defizits bewusst und sahen überhaupt keine Veranlassung, sich dem Gott Israels zuzuwenden. Das Geheimnis, von dem hier die Rede ist, ist und bleibt deshalb Geheimnis, weil niemand davon wusste, geschweige es denn verstand. Versteht, wir reden hier vom Geheimnis, nicht von einem Mysterium und auch nicht von einem Rätsel. Bei einem Rätsel kann man durch intensives Nachdenken, durch Studieren, durch Raten, durch Kombinieren der Lösung des Rätsels auf die Spur kommen. Aber ein Geheimnis bleibt ein Geheimnis, solange es unter Verschluss ist. Solange der, der dieses Geheimnis beschlossen und verschlossen hat, es nicht preisgibt. Und wenn beispielsweise der Prophet Jesaja im letzten Kapitel, Kapitel 66, schreibt, und er spricht damit eine Prophezeiung über Jerusalem aus, siehe, ich will den Frieden zu ihr hinleiten, zu Jerusalem, den Frieden zu ihr hinleiten wie einen Strom und die Herrlichkeit der Heidenvölker wie einen überströmenden Bach. Dann glaube ich persönlich, dass selbst der Prophet Jesaja nicht ermessen konnte, was er da geschrieben hat, was damit gemeint war. Ich denke, dass Jesaja dieses prophetische Wort im Gehorsam Gott gegenüber weitergegeben hat, obwohl er Inhalt und Dimension dieser Prophezeiung nicht verstanden hat. Das Geheimnis bleibt Geheimnis. Und jetzt spricht Paulus in unserem Text von Offenbarung. Offenbar. Offen dargelegt wird der Ratschluss Gottes, wird das Geheimnis nur und erst dann, wenn Gott uns selbst seinen Ratschluss erschließt, wenn er uns durch seinen Heiligen Geist an seinem Heilsplan teilnehmen lässt und wenn er uns die Augen öffnet, die Augen des Herzens und die Augen des Glaubens. So wie der Heilige Geist einem Menschen die Erlösung in Jesus Christus erschließen muss, so muss dieser Heilige Geist uns auch das Geheimnis von der Universalität, der schrankenlosen Geltung dieser Erlösung vor Augen führen. Von uns aus ist dieses Geheimnis nicht zu knacken. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns das Geheimnis seines Ratschlusses mitteilt, offenbart. Dazu hat er seinen Geist gesandt. Seit Pfingsten stehen wir unter der Weisheit des Geistes Gottes, der uns nichts lieber tun will, als den Ratschluss Gottes zu enthüllen. Auch Paulus hat die Einsicht in Gottes Geheimnis geschenkt bekommen. Ihm hat Jesus gezeigt, dass durch seinen Kreuzestod und seine Auferstehung die Erlösung eine ganz neue Dimension bekommen hat. Er hat ihm die Augen dafür geöffnet, dass die Erlösung grenzenlos ist. Vor Jesu Auftreten auf dieser Erde, ohne Jesu Leiden und Sterben, war eine Erlösung, ein Zugang zu Gott außerhalb des jüdischen Glaubens undenkbar. Ist das Geheimnis immer Geheimnis geblieben. Aber als Jesus vor den Toren von Damaskus sich Paulus zu erkennen gibt und dieser Fanatiker begreifen muss, dass die Botschaft der Jünger in Jerusalem wahr ist, vielmehr aber, dass der gekreuzigte Jesus von Nazareth der Christus ist, der jetzt zur Rechten Gottes sitzt und aus der Ewigkeit ihn, Paulus, mit der Realität seiner Existenz konfrontiert. Da bricht für Paulus zunächst die Welt zusammen. Mit der Begegnung vor Damaskus stellt Jesus Paulus gesamte Existenz in Frage und konfrontiert diesen fanatischen Mann und Christenhasser damit, dass er Jesus, der Sohn Gottes, ist. Und durch diese Begegnung erblindet Paulus, muss nach Damaskus hineingeführt werden, und das sollte so sein. Was müssen das für drei quälende Tage und Nächte für Paulus gewesen sein, die er blind zubrachte, Tage und Nächte, in denen er nur in sich hineinsehen konnte, und was er dort sah, war der Trümmerhaufen seines bisherigen Lebens und das Scheitern auf ganzer Linie. Der Gott, den er hatte verteidigen wollen, wurde ihm zum Gegner. Und dem hat er nichts, gar nichts entgegenzusetzen. Und so muss der Schriftgelehrte Saulus von Tarsus nun Jahweh, den Heiligen Israels, fürchten, muss damit rechnen, von ihm selbst zur Rechenschaft gezogen zu werden. In den 3 Tagen und Nächten, in denen Paulus in seiner Blindheit gefangen ist, wird ihm bewusst, dass er die Hand gegen Gott selbst erhoben hat. Aber in seiner unfassbaren Gnade schlägt dieser Gott nicht zurück, sondern öffnet Paulus die Augen des Herzens und des Leibes, und beauftragt ihn mit der Botschaft, dass durch das Leiden und Sterben Jesu alle Menschen Zugang haben zu Gott, dem Vater. Weil der dreieinige Gott das so will, es nie anders gewollt hat und jetzt die Zeit da ist, es so in dieser umfassenden Weise allen Menschen zu verkündigen, damit eben auch uns Heiden diese frohe Botschaft bekannt würde. Paulus erlebt am eigenen Leib, was Gnade und Barmherzigkeit bedeuten. Nachdem Jesus Paulus den Christenhasser gestellt und ihn überführt hat, erlebt Paulus die Gnade der Vergebung für sich selbst, wird anschließend in das Geheimnis eingeweiht, von dem er an die Epheser schreibt, dass nämlich in Christus die Heiden Miterben und mit zum Leib gehörige und mit Teilhaber der göttlichen Verheißung sind. Diese Botschaft war bis dato noch nie gehört, ist ganz neu, und mit dieser unerhörten Botschaft schickt Jesus Paulus weg von Damaskus auf Heidenmission. Und wenn wir aufgeklärten Menschen des 21. Jahrhunderts dann fragen, was denn mit den Menschen ist, die vor Jesu Wirken auf dieser Erde gelebt haben, ob auch sie von dem Geheimnis der Erlösung für alle Menschen profitieren, ob sie ihre teilhaftig werden können und wie das gehen soll, dann muss ich bekennen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich kenne das Wort Jesu aus Johannes 5, in dem Jesus sagt, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und als wollte Jesus das jetzt ganz dick unterstreichen, sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie hören, werden leben. Ich weiß nicht, wie das im Einzelnen geschieht und wie das geht. Ich überlasse das Jesus. Aber entscheidend für dich, der du im Hier und Jetzt lebst, ist doch, dass du für dich das Wort der Erlösung hörst, dass du im Glauben annehmen kannst, dass Jesus dein Herr sein will, dass er dir dafür die Augen öffnet, dass in ihm allein Heil und Leben ist. Es geht nicht um die anderen, es geht um dich. Dir will Jesus die Augen dafür öffnen, für dich ist er gestorben. Deine Schuld hat er bezahlt, damit du wieder Frieden mit Gott haben kannst. Paulus, mit dem durch den Auftrag Jesu Heidenmission beginnt, dieser Paulus kann an Timotheus schreiben, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Niemand wird ausgeschlossen. Gottes Heil ist grenzenlos. Und das heißt, wir Heiden, die wir zum Glauben gefunden haben, wir sind Gottes geoffenbartes Geheimnis. Wir sind das sichtbare Zeichen, der unwiderlegbare Beweis dafür, dass Gott sein Erlösungswerk auf alle Menschen aller Nationen, Hautfarben, Rassen und Ethnologien an allen Orten und zu allen Zeiten ausgedehnt und vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt hat. Und jetzt wird's langsam schwindelerregend, dass nämlich nicht nur als Zeichen für unsere Umwelt, für unsere Mitmenschen, sondern, was schreibt Paulus, als Gottes Sicht und unverrückbares Zeichen auch für die unsichtbare Welt. Auch die unsichtbare Welt hatte bis dato keinen Einblick in das Geheimnis Gottes. Aber nun, die Gemeinde, die Jesus sich berufen hat, ist selbst, Vers 10, für die Fürstentümer und Gewalten in den himmlischen Regionen, seien sie gut oder böse, Gottes sichtbarer Beweis seiner Gnade, seines Erbarmens, seiner Weisheit und seiner unumstößlichen Absicht, uns Menschen nicht uns selbst zu überlassen, uns nicht verloren zu geben, sondern uns zu erlösen, uns frei zu machen für ein Leben mit dem dreieinigen Gott. In Christus sind auch die Heiden Miterben und mit zum Leib gehörige und mit Teilhaber der göttlichen Verheißung durch das Evangelium. Vers 6. Und weil dies im Ratschluss des dreieinigen Gottes so unumstößlich verankert ist, darum, aber auch nur darum, werden die Pforten der Hölle die Gemeinde Christi nicht überwinden. Nichts, aber auch wirklich gar nichts ist daran normal, selbstverständlich oder so, als müsste das so sein. Und wir müssen uns davor hüten und davor bewahren lassen, überheblich über unsere jüdischen Glaubensgeschwister zu denken. Es ist wahr, Israel sieht sich immer noch als das eine von Gott erwählte Volk und sie haben da ein Recht. Weil sie aber Jesus als den längst erschienenen Messias nicht sehen können, ihm tatsächlich die Augen gehalten sind, ist ihnen das Geheimnis, von dem Paulus hier redet, bis heute unverständlich. Wer, wie die Juden, diesen Jesus als Messias ablehnt, dem bleibt das Geheimnis Gottes, von dem Paulus hier spricht, weiter verschlossen. An die Gemeinde in Kolosse kann Paulus schreiben, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis Gottes. Für uns kein Grund, hochmütig zu werden. Paulus weiß, dass die christliche Gemeinde nicht ohne Israel gedacht werden darf. In Römer 11 warnt Paulus eindringlich die Christen in Rom vor Überheblichkeit und Geringschätzung den Juden gegenüber. Paulus verweist auf das Bild des Ölbaums, dem fremde Zweige eingepfropft werden, und macht uns unmissverständlich klar, dass Israel der Stamm und die eingepfropften Zweige die Heidenchristen sind. Wir sind getragen vom Stamm Israel, den Gott sich erwählt hat. Und die Bibel macht weiter deutlich, dass die Heidenmission dann ihr Ende finden wird, wenn Israel Jesus als Messias erkennen wird. Wenn das Geheimnis Gottes, von dem Paulus den Ephesern in unserem Text schreibt, auch Israel offenbar wird. Gott ist mit Israel nicht fertig. Israel ist und bleibt Gottes erwähltes Volk. Und Gott ist für sein Volk. Aber die Erlösung, die Jesus am Kreuz durch Tod und Auferstehung erkämpft hat, gilt seit Golgatha nun allen, ohne Ausnahme. In Christus ist es heil. In ihm ganz allein, aber in ihm eben völlig, total, ausreichend und universell. Das über die Grenzen Israels zu verkündigen, entlässt Jesus Paulus in den neuen missionarischen Dienst. Paulus weiß, seine Vergangenheit, seine Christenverfolgung und die damit verbundene Schuld ist ausgelöscht, ist vergeben. Und obwohl Paulus um diese Gnade weiß und sie wie kein anderer Apostel in allen Briefen und auf allen seinen Missionsreisen thematisiert, ist er sich doch dennoch bis an sein Lebensende dieser unrühmlichen Vergangenheit bewusst. Aber weil Jesus ihm diese Schuld vergeben hat, kann er sie, selbst wenn er dabei keine gute Figur macht, freimütig bekennen und sich seiner Vergangenheit stellen. Bei Paulus hat ein sicht- und erfahrbarer Herrschaftswechsel stattgefunden. Jesus Christus ist sein Herr, der, der ihn begnadigt und beauftragt hat, der ihn begleitet auf allen seinen Missionsreisen, in allen Auseinandersetzungen, der ihm die Kraft zum Zeugnis gibt, auch die Ausdauer durchzuhalten, der im Gefängnis dabei ist und ihm die Freiheit gibt, selbst vor Kaiser und Königen nicht zu schweigen, wenn es um das Evangelium geht. Paulus versteht sich als Gefangener Christi, nicht der Juden, nicht der Römer, Gefangener Jesu Christi, für den er auch Angriffe und Bedrängnisse erleiden und aushalten kann, weil Jesus mit ihm durch Leben und Sterben geht. Es geht hier bitte nicht um die Glorifizierung eines Menschen, sondern immer wieder nur darum, dass Gottes Gnade und seine Bereitschaft zu vergeben und uns anzunehmen um Jesu Willen niemals aufhört und dass solch eine Erfahrung, wie Paulus sie vor und in Damaskus gemacht hat, ein Leben völlig auf den Kopf stellen und eine geradezu entgegengesetzte Richtung geben kann. Seit Jesus auf diese Erde gekommen ist und für die Sünden der ganzen Welt gestorben ist, und wie schnell und leichtfertig kommt uns der Satz über die Lippen: für die Schuld einer ganzen Welt gestorben ist, gibt es niemanden, der von dieser Erlösung ausgeschlossen ist. Niemanden. Wagt jetzt noch jemand zu fragen? Ja und? Amen.